Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können mit vielen anderen Millionen von Christen rund um diese Welt. Wir sind ja im Christustreff in einer Reihe Jesus und heute Jesus als Lehrer. Mit Lehrern ist das ja immer so eine Sache, jeder hat so seine Geschichte. Mit den Lehrern, die ihn euch geprägt haben oder eben auch nicht. Gestern Abend habe ich mich mit ein paar Freunden getroffen und fragt der eine, ja Tobi, bist du wieder gut mit deiner Familie wieder reingekommen nach den Sommerferien? Und sage ich so, ja. Sagt der andere, ach komm, du freust dich doch eh schon wieder auf die Herbstferien, oder? Das ist doch das nächste große Ziel. Und so, Lehrer haben nicht immer das beste Image. Hier in Deutschland, dabei sind sie ja Säulen unseres Bildungssystems und unseres Wohlstandes, aber das wird nicht immer so gesehen. Aber es gab Zeiten, da hatten Lehrer tatsächlich ein gutes Image. Zum Beispiel zur Zeit Jesu. Da waren das die Rabbiner, die Lehrer des Volkes im Judentum im ersten Jahrhundert und die hatten ein sehr gutes Image. Auf die wurde geschaut, weil sie das Volk gelehrt haben. Rabbi heißt eigentlich wörtlich sogar mein Lehrer. Man ist einem Rabbi gefolgt, weil er die Autorität hatte, die Schrift auszulegen, die Tora. Im Judentum der damaligen Zeit gab es drei Säulen, auf denen alles stand. Die Auslegung der Tora, die Anbetung Gottes und die Taten der Barmherzigkeit. Und damit dies richtig gelehrt und gelebt werden kann, gab es die Rabbiner. Die Rabbiner, die eben durch das Land gezogen sind, beim Volk waren, natürlich auch in den Synagogen und so weiter, aber die dort das Volk mitgenommen haben. Mitgenommen haben auf einem Weg. Und genau dieser Weg ist eigentlich die Tora. Tora kann man übersetzen als der Weg zu Gott. Und die Rabbiner waren dafür verantwortlich, dass die Juden auf diesem Weg bleiben. Und deshalb gab es ganz viele Rabbiner, die durchs Land gezogen sind, die Nachfolger hatten, die diese Tora ausgelegt haben, die gesagt haben, was bedeutet das? Und das war etwas sehr Lebendiges, etwas sehr Praktisches. Daher kommt dieses Wort Nachfolge. Es war nicht nur eine Lehre, die man kognitiv verstanden hat, ja, so wie wir heute eben ein Bild haben von Lehrern, einer steht da, erklärt was und die Klasse sitzt dann da und hört zu, versteht was oder auch nicht. Und am Ende gibt es eine Prüfung, sondern die Rabbiner haben die Nachfolge auf diesem Weg geführt und auf diesem Weg laufen, das hat schon etwas Dynamisches. Das hat schon etwas, wo klar wird, da geht es natürlich auch um Verstehen, aber es geht auch um Bewegung. Es geht darum, dass ich mit allem, was ich bin, was ich tue, Gott entgegengehe. Die Lehre, die Lehrer waren dafür da, dass alles, was sie tun, zu dieser Anbetung Gottes führt und dann in diese Taten der Barmherzigkeit führt, in diese Nächstenliebe. Es war nicht etwas, was nur eben verstanden wird, sondern es sollte verstanden werden zur Ehre Gottes und gelebt werden auf diesem Weg. Und das war die Aufgabe der Rabbiner. Und genau das hat Jesus im Grunde gemacht. Er war gar nicht so viel anders, wie wir uns das heute vielleicht vorstellen, sondern er war einer dieser Lehrer. Der Unterschied zwischen ihm und vielen anderen Rabbinern war, dass wir lesen, dass Jesus das, was er tat, in Vollmacht tat. Es war nicht, was er sagte, was so unterschiedlich war, auch nicht, wie er es sagte, sondern es war die Vollmacht des Heiligen Geistes, die ihn leitete und die den Unterschied ausmachte. Dass tatsächlich Wunder geschehen sind, dass die Leute Dinge verstanden haben, manchmal auch nicht. Aber sie haben gemerkt, selbst wenn sie es nicht verstanden haben, haben sie sich gewundert, dass er die Tora, die Schrift ausgelegt hat und sie gemerkt haben, heute erfüllt sich das, was zum Beispiel Jesaja geschrieben hat. Weil Jesus hat das Alte Testament ausgelehrt, gelehrt. Das war seine Bibel. Und diese Lehre, dieses Leben, dieses Nachfolgen, diese Dynamik, die hat dann ganz viele unterschiedliche Facetten gehabt. Jesus hat tatsächlich aus dem Alltag geschöpft mit seinen ganzen Gleichnissen, mit seinen Bildern und Vergleichen, mit dem, wo er die Leute herausgefordert hat. Das war immer sehr stark bezogen an dem, was aus dem Alltagsleben der Leute gekommen ist. Und das war deshalb so attraktiv. Die Leute haben gemerkt, auf der einen Seite, das ist was aus unserem Leben, für unser Leben. Und auf der anderen Seite haben sie gemerkt, hier lehrt uns jemand mit Vollmacht. Wir verstehen plötzlich die Zusammenhänge. Hier erfüllt sich plötzlich etwas. Hier ist etwas anders wie bei vielen anderen. Und Jesus hat dann ganz viele unterschiedliche Nachfolger gehabt. In erster Linie natürlich die 12. Die 12 Jünger, die 3 Jahre mit ihm mitgezogen sind. Ganz eng bei ihm waren. Dann gab es aber auch andere, die eng bei ihm waren. Die 70 oder 72, von denen wir lesen in den Evangelien. Die mit ihm mitgezogen sind. Da waren die Frauen, die vor ihm hergezogen sind, die Städte bereitet haben, die alles organisiert haben. Jesus ist ja nicht einfach so mal irgendwie mal gucken, wo wir jetzt hingehen gegangen, sondern da gab es eine extra Gruppe, die hat das organisiert. Ist ganz spannend zu lesen in Markus 8. Da gab es dann wieder andere, die einfach einen Teil mit ihm gezogen sind. Vielleicht für ein paar Tage, Wochen. Und so gab es verschiedene Nachfolgestufen sozusagen. Und da war auch natürlich auch ein großer Unterschied. Die einen, die waren eher so sensationslustig, ja, die wollten gucken, Mann, wie ist denn das? Mal reinschauen. Manche sind dann vielleicht länger geblieben, manche haben sich abgewandt. Und dann gab es eben die, die gemerkt haben, Mann, da ist was. Diesem Jesus, dem will ich folgen. Und das kostet auch was, weil er ja weitergezogen ist. Da gab es Probleme mit Familie, Arbeit. Was macht man da? Und man musste sich entscheiden, diesem Jesus nachzufolgen, diesem Rabbi zu folgen. Und Jesus sagt von sich selbst, er ist ein Lehrer. Er ist der Lehrer Israels. Er ist ein Rabbi. Und er zieht weiter. Und die Leute folgen ihm und sie mussten sich entscheiden, wollen sie ihm folgen oder wollen sie jetzt hierbleiben? Deshalb dieses Wort, Nachfolge, diesem Jesus folgen, in seinen Spuren sein. Und das war gar nicht so einfach. Und diese 12, die haben natürlich ein besonderes Vorrecht gehabt. Ein besonderes Vorrecht, mit diesem Jesus zu sein. Seine Predigten zu hören, seine Wunder zu erleben, diese Vollmacht zu spüren, aber auch mit ihm zu essen, mit ihm zu feiern. Von ihm gestresst zu sein, wenn sie müde waren und gesagt haben, so jetzt, was machen wir jetzt schon wieder, tausende Menschen? Das hat auch dazu gehört. Und Jesus sagt, okay, wenn ihr müde seid, dann suchen wir jetzt ein Quartier. Und dann sieht Jesus die Menschen und er sagt, und es steht dann in der Bibel, und es jammerte ihn, weil er die Menschen sah, die waren wie eine Herde, Schafe, die keinen Hirten hatten. Und er hat gepredigt. Und er hat wieder zu ihnen gesprochen. Und die Jünger, die waren schon müde. Und Jesus hat lange gesprochen. Das hat auch dazu gehört. Es ging nicht alles, wie die Jünger wollten, wie die Nachfolger wollten, sondern sie waren die, die gelehrt bekommen haben. Jesus war der Lehrer. Und Jesus sagt zu ihnen auch sehr deutlich, kein Schüler steht über seinem Lehrer. Da waren die Rollen auch sehr klar verteilt. Jesus wusste, er war sich seiner Rolle als Lehrer bewusst. Und er sagt, ihr seid die Schüler und ihr sollt lernen. Und er hat das ganz fantastisch gemacht. Er hat sie mit hineingenommen in ganz viele kleine Aufgaben. Ich habe von den 70 eben gesprochen. Die 70, die er ausgesandt hat, die er gelehrt hat, was sie machen sollen. Er hat sie partizipieren lassen. Und hat gesagt, so, ich sage euch genau, wie ihr es machen sollt. Nehmt nichts mit. Jetzt geht ihr los. Ja, hier bekommt ihr meine Vollmacht und geht. Und helft den Leuten, ja, tut Wunder, lehrt sie. Und sie gehen los, immer zu zweit, nicht alleine. Ja, und dann machen sie Erfahrungen. Und dann kamen sie mal zurück und haben gesagt, ja, Herr, sogar die Dämonen, ja, die sind uns untertan. Eine positive Erfahrung, ja, die waren ganz euphorisiert. Wow. Was sagt Jesus? Seid froh, wenn eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ja, runterholen. Und ein andermal kamen sie zurück und haben gesagt, Jesus, mit den Dämonen diesmal hat gar nicht geklappt. Nichts ausgefahren. Nichts passiert. Und was sagt Jesus? Kommt, setzt euch mal her, ich erkläre euch das mal. Da gibt's verschiedene. Und es gibt welche, die lassen sich einfach so austreiben, welche mit Fasten und Beten und erklärt ihnen alles. Jesus hat sie mit hineingenommen. Wenn sie gesagt haben, Mann, Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen zum Gebet, zum Vater. Er war Vorbild. Und haben sie gesagt, ja, aber Jesus, wir wissen gar nicht, was wir da beten sollen. Was machst du eigentlich die ganze Zeit da immer? Und Jesus sagt, ja, kommt, setzt euch mal. So sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Jesus hat sie mitgenommen, Stück für Stück, in alle Bereiche. Und das Interessante war, es ging ihm dabei niemals um Perfektion. Niemals darum, dass sie alles genauso machen wie er, sondern dass sie selbst Erfahrungen sammeln. Dass sie bei ihm sind. Dass sie lernen, was das bedeutet. Der Missionar Jay Storkin hat mal das wunderschön beschrieben in einem Satz. Er hat gesagt, für die 12 Jünger bestand der wertvollste Aspekt ihrer Verbindung mit Christus einfach in dem Vorrecht, mit ihm zu sein. Tag für Tag für jenes wunderbare Leben zu sehen und täglich still, fast unbemerkt, von seinem Charakter geprägt werden zu können. Was ein Vorrecht. Mit Jesus sein. Nicht nur eine Funktion zu haben, nicht nur gute und schlechte Erfahrungen zu machen, sondern mit Jesus zu sein. Und vielleicht ist das das größte Geheimnis und vielleicht auch gleichzeitig die größte Herausforderung für uns heute. Für uns heute, wo alles sofort einen Sinn, Zweck und Ziel haben muss. Wo wir bei allem, was wir machen, überlegen, wozu ist das denn gut? Wo unser Tag durchstrukturiert ist und ich predige hier zu mir selbst in meinem eigenen Terminkalender. Alles, was ich mache, da gibt's gar keine Zeit mehr, um einfach zu sein. Aber ich glaube, das Vorrecht der Jünger in der Nachfolge ihres Lehrers war nicht nur, dass sie das Richtige gehört hatten, sondern dass sie mit Jesus waren, ihn gesehen haben, jeden Tag Zeit mit ihm verbracht haben. Dieses geprägt worden sein. Dieses Zeit haben, Dinge zu verkraften, Dinge zu verarbeiten, zu reifen im besten Sinne. Und ich glaube, in unserer schnelllebigen Zeit ist genau das ein Feind. Wir wollen Lehre am besten kurz, kompakt, 15 Minuten Predigt, wo ich was mitnehmen kann für die nächste Woche, was mir hilft, ganz konkret, auch 7 Punkte, ja, ohne Anstrengung zu einem perfekten Christ sein. Und dann ist alles gut. Aber das funktioniert so nicht. Und wenn wir hinschauen, Jesus als Lehrer, dann sehen wir, dass da ganz viel Zeit war. Und wir brauchen hier Hilfen, glaube ich, in unserer Zeit, wie wir da was lernen können. Und ich glaube, das, was Simon vorhin gesagt hat, Mentoring ist nur eine Möglichkeit, wie wir das nennen, dass Leute sich diese Zeit nehmen und schauen, ich möchte in eine Person vielleicht etwas investieren. Ich möchte Zeit mir rausnehmen, um ein Stück Nachfolge jemand zu begleiten, jemand zu prägen. In diese Beziehung zu Christus hin. Und das ist vielleicht das letzte große Abenteuer auf dieser Erde. Weil 50 Euro jemand geben, jemand Junges, dass er sich ein gutes Buch kauft oder auf eine gute Freizeit geht oder irgend sowas, das funktioniert noch ganz gut. Tut ein bisschen weh, aber liebe Zeit. Aber jemand zu sagen, ich treffe mich zum Beispiel alle 2 Wochen für eine Stunde mit dir und gehe mit dir einen Weg. Wow, das tut richtig weh. Das ist richtige Investition in ein Leben hinein. Aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Weil wenn wir hinschauen, wie Jesus gelehrt hat, dann war das tatsächlich mündlich, mobil, er lebte es ihnen vor, er lehrte, er suchte praktische Anwendungen, er korrigierte. Wo ist dafür heute noch Raum? Wo ist die Geduld? Und Jesus brauchte eins definitiv, Geduld. Nämlich mit diesen 12, das war auch nicht einfach. Ja, und sie verstanden nicht, und sie verstanden nicht, und sie verstanden nicht. Ja, ständig kommt das. Und nach 3 Jahren, ganz eng bei Jesus, ja, im entscheidenden Moment sind sie davongerannt. Und der mit der größten Klappe, ja, hat Jesus verraten. Also es war jetzt auch nicht so, dass bei Jesus alles super funktioniert hat und am Ende, ja, 12 Heroes sind losmarschiert, ja, und haben das Christentum in die Welt getragen. Nee. Nee, die haben sich versteckt. In der Apostelgeschichte, als Jesus gen Himmel gefahren ist, wo waren sie? In einem Obergemach eingeschlossen, weil sie keinen Mut hatten und Angst haben, was die Leute sagen draußen, wenn sie hören, dass sie von diesen Nachfolgern, von diesem Lehrer, von diesem Rabbi Jesus sind. Und was hat den Unterschied ausgemacht? Pfingsten. Und der Heilige Geist kam auf sie. Und sie wurden erfüllt mit dieser Kraft und dieser Vollmacht, die Jesus schon hatte. Und wenn wir heute über Mentoring reden, dann sagen mir Leute immer wieder, ja, aber kann ich das? Ja, ich habe letztens bei einer Gemeinde eine Schulung gemacht, da kam eine Frau auf mich zu und sagte, ja, Feix, ja, ich bin erst seit 30 Jahren Christ, kann ich denn eine Mentorin sein? Sag ich, oh, da 30 Jahre, das ist aber auch verdammt knapp. Ah, da müssen wir nochmal überlegen. Es geht nicht um deine Perfektion im Christsein, sondern es geht um die Hingabe, dass du dir Zeit nimmst. Mentoring heißt, einen sicheren Raum geben. Einen sicheren Raum geben für Menschen, damit sie einen Schutzraum haben, mal dort in Sicherheit Fragen zu stellen, zu zweifeln, da zu sein einfach. Und nicht alles wieder für einen Sinn und Zweck sagen, okay, jetzt machen wir ein Ziel. 3-mal Mentoring, aber dann kommt die erste Stufe im Glauben, die haben wir dann geschafft. Sondern zu sagen, nein, es muss sich vielleicht nichts tun. Simon hat vorhin gesagt, so, naja, 2-3 Jahre vielleicht. Ja, das kann so sein. Meinen ersten Mentor hatte ich 7 Jahre, weil bei mir dauert immer alles ein bisschen länger. Und was hat der Geduld mit mir gehabt? Was hat dieser Mensch in mich hinein investiert? Und manchmal geht's einfach nur um da zu sein. Da geht's gar nicht darum, dass man alles weiß, dass man alle Fragen beantwortet als Mentorin oder als Mentor, sondern dass man jemand begleitet. Einen Weg miteinander gehen, diesen Weg der Tora zusammengehen, diesen Weg zu Jesus hin gemeinsam gehen. Und nicht der Mentor oder die Mentorin, die weiß alles und die muss alles wissen. Ich glaube, das ist ein Mythos. Die Amerikaner Anderson Rees haben ein Buch über Mentoring geschrieben und da geht es auch um diesen Mythos Mentor und das muss ich kurz vorlesen. Die haben nämlich da ein paar Sachen geschrieben, die, glaube ich, ganz gut in diese Vorurteile passen. Nämlich, sie sagen, viele Mentoren denken, sie brauchen die Problemlösungsmentalität. Ich halte es für meine Rolle, dir zu sagen, was die richtigen Antworten sind oder gar dir immer den richtigen Weg zu zeigen. Nein. Das ist gar nicht die Aufgabe. Die Mentees entscheiden. Sie sollen die Entscheidungen treffen. Sie sollen mündig und reif werden. Der Mentor muss es nur aushalten, mal keine Entscheidung zu sagen. Gerade wenn er immer so ein bisschen besserwisserisch ist, wie manche Lehrer ja sind. Oder na, sagt man, weiß man auch nicht. Egal. Das Aushalten, mit jemand zu schweigen, mit jemand zu gehen. Oder mein Lieblings, der Weisheitsspenderdünkel. Ich glaube, dass ich jedes Mal, wenn ich meinen Menti treffe, auf Verlangen Weisheiten von mir geben muss. Denn ich bin eine Quelle der Weisheit und Wahrheit. Vielleicht ist das der Traum von Christsein, von manchen. Aber das ist nicht der Traum der Rabbiner und der Nachfolger im ersten Jahrhundert. Sondern da geht es tatsächlich drum. Nachfolgen heißt so, wie ich bin. Tatsächlich, und dieses Wort, ich weiß, ich getraue mich es kaum auszusprechen, ganzheitlich, ja, ganzheitlich nachzufolgen, so wie ich bin, mit Körper, Seele, Geist. Das bedeutet Mentoring. Das bedeutet, diesem Jesus nachzufolgen. Das bedeutet, einen Schutzraum zu haben, wo das man nachreifen kann. Jesus hat ja interessanterweise nicht 12 Bücher hinterlassen, wo alles perfekt drinsteht, sondern 12 Jünger. Eigentlich nur 11. 12 musste dann noch nachgewählt werden. Und mit diesen 12 hat alles angefangen. Was wir heute Christentum nennen. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr hier auch ein Stück geistliche Verantwortung wahrnehmt und überlegt, wann möchte ich so eine Person begleiten? Diese Person, die folgt Jesus, genau wie ich Jesus folge. Aber ich begleite sie auf einem Weg, vielleicht für ein Jahr. Und ich möchte etwas investieren in diese neue Generation. Und es wird viel geschrieben über diese neue Generation. Why? Weil viele Unsicherheiten da sind. Und es gibt viele, die wir auf unseren Wartelisten haben, die junge Leute, die sich eine Mentorin und einen Mentor wünschen, aber wir haben niemand hier im Christustreff. Und ich glaube, dass Mentoring eher so diese leise Revolution ist. Aber tatsächlich Menschen, heute sagt man so empowered, Menschen Kraft gibt, ihr Leben selbstständig im Glauben zu führen. Und da möchte ich euch den Mut geben, drüber nachzudenken. Vielleicht ist es auch was für euch, dass ihr sagt, ich möchte was investieren. Ich möchte was in Menschen investieren, weil genau das Jesus gemacht hat. Ich bin nicht perfekt, aber darum geht's auch nicht. Es geht um Beziehung. Ich möchte mit uns beten. Jesus, danke dafür, dass du viel Geduld gehabt hast mit deinen Nachfolgern. Und dass du sie mitgenommen hast, dass du Zeit mit ihnen verbracht hast. Dass du ihnen Erfolgserlebnisse mit ihnen gefeiert hast. Und dass du sie getröstet hast. Dass du ihnen vergeben hast. Dass du sie gelehrt hast. Dass du sie mitgenommen hast in dein Reich. Und danke, dass wir das heute mal auch machen dürfen. In ganz unterschiedlichen Formen, Gottesdiensten und Hauskreisen. Und dass eine Möglichkeit ist, Seelsorge, Mentoring, Coaching, wie das alles heißt, dass wir Menschen begleiten können. Und ich möchte dich bitten, dass wir hier Verantwortung auch wahrnehmen, Leute geistlich zu begleiten, dadurch mündig zu machen in der Beziehung zu dir. Danke dafür, dass das eine großartige Möglichkeit ist, eine Chance ist, die wir haben, gemeinsam dir zu dienen, um dich anzubeten. Amen.